Achtung! In diesem Podcast wird explizit über körperliche und seelische Gewalttaten gesprochen. Wenn euch das triggert, hört den Podcast lieber nicht oder nicht alleine.
Wir wollten eben zeigen, dass diese Taten überall in Deutschland, in jeder Stadt möglich wären, weil es überall in jeder Stadt in Deutschland Idioten gibt, wie wir welche waren oder wie ich einer war.
SWR3 Report, einmal Nazi und zurück.
Liebe Freundinnen und Freunde.
Hanau, 19. Februar 2022.
Heute liegen die rassistischen Morde von Hanau genau 2 Jahre zurück.
Çetin Gültekin spricht, 1500 hören zu. Er steht auf einer Bühne direkt vor dem Gebrüder Grimm-Denkmal. Und er will hier noch ein Denkmal.
Mit allen neuen Namen, genau hier auf dem Hanauer Marktplatz, hier in Mitte der Stadt.
Einer der Namen, Gökan Gültekin, Çetins Bruder.
Als Mahnung gegen den Rassismus für die Gesellschaft der vielen.
Und genau das passiert, wenn wir Faschismus in diesem Land genehmigen.
Wird immer gesagt, es ist ein Einzelfall. Dabei ist es leider kein Einzelfall, sondern es ist ein strukturelles Problem in Deutschland.
Ich bezahle mit dem Leben aufgrund ihrer Herkunft, ich kann es nicht fassen. Im Jahre 2020 ist Rechtsextremismus noch immer eine Plage. Ey, Limburg, Fulda, Kassel, Hanau oder Halle. Dass die AfD im Bundestag sitzt, ist eine Schande. Freiheit.
Die haben meinem Kind genommen. Was wollt ihr noch von mir? Wer gibt euch dieses Recht?
Bei diesem rechtsextremen Anschlag hat ein 43-Jähriger aus rassistischen Motiven in wenigen Minuten 9 Menschen getötet.
Kalayan Velkol, Fatih Saraçoğlu, Sedat Gürbüz, Bilibio Gelpaun, Gökhan Gültekin, Mercedes Kirpaç, Ferhat Unvar, Said Nesar Haşimi, Hamza Kurtoviç.
Menschen, die nicht so aussahen, wie er sich Deutsche vorgestellt hat.
Das werde ich niemals verzeihen. Niemals.
Doch wie fängt so ein Denken an? Mein Name ist Nils Damz, Reporter bei SWR3, und ich will wissen, wie jemand zum extremen Rechten wird, zum Neonazi.
Dieser Anschlag kam nicht aus dem Nichts und er geschah auch alles andere als zufällig.
Nancy Faeser, Bundesinnenministerin.
Wer es vorher noch nicht verstanden oder verharmlost hat, dem muss es nach Hanau endlich klar sein. Der Rechtsextremismus ist die schlimmste Bedrohung unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung.
Freiheit!
Wie wird jemand zu einem Menschen, der sich aufgrund seiner Herkunft für was Besseres hält, in diesem Bewusstsein vielleicht sogar irgendwann zu einem rechten Terroristen wird, der bereit ist, Menschen zu töten?
Der Täter war auch ein Kind, wie wir alle. Das muss passieren. Bildung, Veränderung und Verantwortung in der Politik. Das muss passieren.
Ihr habt ein rechtes Problem, ein großes rechtes Problem in eurer Mitte. In eurer Mitte.
Um das rauszufinden, habe ich mich über ein Jahr lang immer wieder mit einem Ex-Neonazi getroffen. Mit Max.
So Täter wie in Halle und in Hanau haben uns definitiv gepusht, die haben uns Auftrieb gegeben. Für uns war das quasi wie Silvester, Weihnachten und Geburtstag auf einmal. Nochmal so ein extra Kick von, wir sind nicht die Einzigen.
Wie denkst du heute drüber?
Ich glaube, beschämt trifft es einfach am besten.
Max ist noch keine 20. Er war Teil einer Gruppe, die Deutschland retten wollte.
Wir wollten zeigen, baut ein nationalsozialistisches System wieder auf, anders funktioniert dieser Staat nicht.
Sie wollten Anschläge auf Holocaust-Denkmale verüben.
Mitten in der Nacht einfach mit dem Fahrrad vorbei, eine Bombe ablegen, wegfahren, anrufen, boom.
Und nicht nur das.
Wenn halt Menschen zu Schaden kommen, dann ist das so. Aber dann ist das einkalkuliert.
Es waren absurde und menschenverachtende Fantasien.
Wir haben sogar geplant, wir mieten uns irgendwo ein Riesengrundstück, einen alten Bauernhof oder so, um untertauchen zu können im Notfall. Bauen das Ding vorher noch um zu einem Bunker, falls eine Belagerung passiert. Damit haben wir fest gerechnet irgendwann.
Max hat in der Gruppe Menschen mit Migrationshintergrund gejagt, war angeklagt wegen Misshandlung und schwerer Körperverletzung, Mitglied in einer rechtsextremen Partei.
Leute, wacht auf, was euch die Massenmedien erzählen, das ist Schwachsinn, ihr werdet manipuliert. Das war so unsere Einstellung. Dabei waren wir am Ende die Manipulierten.
Wie kann jemand so abrutschen? Aber wie kommt man da auch wieder raus? Und Was können Freunde und Eltern machen, wenn sie merken, verdammt, da driftet jemand immer mehr in eine extreme Ecke ab? Max war knapp 2 Jahre in der rechten Szene. In den letzten 12 Monaten habe ich ihn immer wieder getroffen und auf seinem Weg in ein normales Leben begleitet. Und eine Sache noch, Max heißt gar nicht Max. Auch andere Namen haben wir geändert, Details weggelassen und Max Stimme verfremdet, um ihn zu schützen. Denn Nazis gehen selten gut mit Aussteigern um. Das ist auch ein Grund, warum sie extrem selten Interviews geben.
Ja, ich rede mit dir, weil ich selbst hoffe, dass ich, und wenn es nur eine Person ist, dieser Person helfen kann, entweder nicht rechts abzurutschen oder noch besser sogar rauszukommen, wobei vielleicht schaffe ich auch beides irgendwo.
Und dass ich Max' Geschichte überhaupt hier erzählen kann, das ist Zufall.
Kapitel 1. Der erste Kontakt.
Also für dich, hat sich dadurch für dich
das
irgendwas
verändert? Das bin ich, Nils,
verändert.
Hi, bei der Arbeit.
Es hat auf alle Fälle was in deinem ausgelöst.
Ich mache eine Umfrage. Ich bin also mit einem Mikrofon unterwegs und quatsche Leute auf der Straße an. Irgendwelche.
Ich habe mich mehr informiert über den Hintergrund, warum, wo es herkam.
Wir haben immer eine bestimmte Frage und wir wollen wissen, was ihr dazu sagt.
Mit mir hat es halt schon was gemacht. Jeder kann so leben, wie er will und wir wollen das unterstützen.
Es geht um die Black Lives Matter Bewegung. Ein Jahr vorher hat ein weißer Polizist in den USA den schwarzen George Floyd getötet. Der lag gefesselt auf dem Boden. Der Polizist hat ihm minutenlang mit dem Knie auf dem Hals die Luft abgedrückt. Überall auf der Welt gab es danach Proteste. Menschen haben sich solidarisiert und Zeichen gegen Rassismus gesetzt. Auch bei uns.
Wir wollen ihnen hier ihren Raum geben, because we have to say their names.
Bei meiner Umfrage will ich das hier wissen.
Hat sich dadurch für dich irgendwas verändert?
Ich bin immer wieder überrascht, dass ganz viele, die ich zufällig anquatsche, sehr spontan, sehr reflektierte Dinge sagen. Ganz unaufgeregt, als würden sie jeden Tag Radiointerviews geben.
Dass das ganze Thema irgendwann einfach mal keine Rolle mehr spielt, wer was ist oder wen er liebt oder woher er kommt oder wie er aussieht.
Aber das, was er hier sagt, habe ich bei einer Umfrage noch nie gehört.
Was ich bei mir gemerkt habe, war, dass es bei mir auch einen Anstoß gegeben hat, weil ich viel in der rechten Szene drinne war, muss ich leider gestehen.
Die Black Lives Matter-Proteste seien mit ein Grund, weshalb er aus der rechten Szene raus sei.
Gerade, dass viele Menschen auf die Straße gehen, hat mir im Nachhinein dann doch nochmal gezeigt. So, okay, es ist nicht nur einfach Gerede, es ist wirklich da, es ist vor meiner Haustür.
Er meint Alltagsrassismus.
Da kommt zum Beispiel jetzt eine Gruppe von 3 Schwarzen, sage ich mal. Viele gehen auf die andere Straßenseite, viele gucken einfach abfällig. Ich habe das bis vor einem knappen Jahr auch gemacht.
Dieser Typ hat schon echt viel mitgemacht, denke ich. Und bei aller Distanz, so wie der redet, das ist selten bei einem, der noch nicht mal 20 ist. Zumindest habe ich in dem Alter noch nicht so klar gesprochen, so reflektiert, so erwachsen. Das sage ich ihm auch.
Was? Ey, Respekt, das ist, hast du einen Kurven.
Ich wundere mich aber auch, dass er mir, den er erst seit ein paar Minuten kennt, sofort über seine Zeit in der rechten Szene erzählt.
Ich bin, wenn ich das so sagen darf, stolz auf mich selbst, dass ich dieser Gedankengang einfach geändert hat.
Will der sich vielleicht nur wichtig machen? Das Mikrofon mache ich irgendwann aus, wir quatschen aber weiter. Ich will wissen, wie das alles gelaufen ist mit der Szene. Und dann war da ja noch was.
Dazu kamen dann noch Verfahren und sowas.
Ein Verfahren, in dem er und andere wegen Misshandlung und schwerer Körperverletzung angeklagt werden. Er und seine Freunde haben Jagd auf einen schwarzen Menschen gemacht. Es kommt auch zu einem Prozess, wo er alte Kameraden wiedersehen wird.
Mittlerweile bin ich soweit, ich sage, jeder Mensch ist gleich.
Er will mir alles erzählen, aber nicht erkannt werden. Er, das ist Max.
Kapitel 2. Zu Hause.
Zu mir in die Gegend gehen wir jetzt.
Max' Rad klappert. Er schiebt es, ich laufe nebenher. Wir gehen dahin, wo er aufgewachsen ist und auch heute noch lebt.
Es sind viele Hochhäuser, ein sehr hoher Anteil an Migrationshintergrund, sage ich mal. Ja, da vorne, dieser Park zum Beispiel, ist einer der Hauptdrogenumschlagsplätze hier.
Eine Bahn kommt vorbei, Max dreht sich um, schaut.
Ja, nee, tatsächlich nicht.
Was hast du geschaut?
Ob einer von den in der Bahn drinne sitzt.
Seine Ex-Nazi-Freunde.
So, man schaut halt, kenne ich irgendwen da drinne in der Bahn, sei es ein Freund oder jemand, dem man nicht unbedingt begegnen möchte. Weil ich nicht unbedingt drauf aus bin, dass vielleicht doch ein Streit entsteht oder nicht einmal ein Streit, sondern nicht direkt angegangen werden sollte.
Wir laufen durch Max' Vergangenheit.
Sehr viel Beton.
In diesem Viertel hat er die meiste Zeit seiner Jugend verbracht, die vielleicht noch gar nicht vorbei ist. Er ist ja nicht mal 20. Max ist groß, schlank, schlurfiger Gang, ein bisschen verplant und kein Hektiker. Eher gechillt, sehr höflich und wirkt auf mich absolut ungefährlich. Genauso, wie man sich Nazis nicht vorstellt. Würde ich seine Geschichte nicht kennen, ich würde ihn, glaube ich, sympathisch finden. Aber kann man jemals jemand sympathisch finden, der mal sowas hier gesagt hat?
Wenn halt Menschen zu Schaden kommen, dann ist das so. Aber dann ist das einkalkuliert.
Das Fahrrad knattert immer noch. Max rotzt gerne mal auf den Boden und dreht sich zwischendurch auch mal eine Tüte. An der einen Ecke ist sein Friseur.
Dieser Laden ist da schon so lange. Mein Vater hat sich von dem Vater des jetzigen Besitzers schon die Haare schneiden lassen als Kind.
Hier wohnt ein alter Kumpel.
Da gab es dann auch öfter mal ein bisschen afrikanisches Essen. Das Essen war genial.
In der nächsten Straße ist ein Kiosk.
Wo wir immer Kippen geholt haben, auch als ich noch keine 18 war.
Über Musik reden wir auch immer wieder, jetzt auch. Denn auf dem Platz, auf dem wir jetzt sind, da hat er sein allererstes Konzert erlebt.
Das war so genial. Das Moshpit war genial geil. Ich hatte damals total gefärbte Haare, hab zu der Zeit sehr viel Punkrock und Pop-Punk, aber auch normalen Rock und sowas gehört. Die Ärzte, die Toten Hosen, Green Day, AC/DC, viel Linkes auch. Arschloch, Arschloch, Arschloch. Dadurch, dass ich damit auch aufgewachsen bin, von meiner Mutter aus, die hat das viel gehört. Ja, der Sascha, der ist Deutscher. Sowas wie Zehn kleine Jägermeister oder Sascha waren Lieder meiner Kindheit quasi.
Sascha, denke ich?
Das Lied konnte ich schon auswendig, da war ich noch nicht mal in der Grundschule.
Ausgerechnet der ironische Anti-Nazi-Song der Toten Hosen?
Ja, passt eigentlich nicht so sehr zusammen. Irgendwie war das dann wie ausgeblendet.
Seine Liebe zur Musik, zum Rock, wird später noch wichtig. Sie spielt eine große Rolle, warum Max zum Neonazi wird, aber eben nur eine. Die Wurzeln, überhaupt einen Hass auf Andersdenkende, Andersaussehende zu entwickeln, die liegen viel tiefer, viel früher.
Kapitel 3. Schulzeit.
Wie erlebt ein Neonazi eine Geschichtsstunde, in der es um den Zweiten Weltkrieg geht?
Da habe ich mich schon gar nicht mehr gemeldet, weil ich dann die Kopfhörer rein habe. Hinten, weil ich saß immer ganz hinten in der Ecke, da ging das perfekt, Rechtsrock aufgedreht und mir gedacht habe, den Scheiß tue ich mir nicht an. So blöd es klingt, ich habe wirklich gedacht, diese Propaganda brauche ich nicht. Ich mache mir jetzt meine Musik an, die mich noch in dem bekräftigt, was ich denke und ignoriere einfach meinen Lehrer.
Aber so weit ist es noch nicht, als Max in die Schule kommt. Fangen wir von vorne an. Max ist in einer Kleinstadt geboren, die Familie ist dann aber in eine viel größere Stadt umgezogen, ein paar Wochen vor seiner Einschulung.
Da war es dann so, dass ich mit zwei oder drei anderen der Einzige war ohne Migrationshintergrund und da war dann halt die Angriffsfläche quasi für die anderen auch. Dadurch, dass ich halt recht schmächtig war, als Einziger wenig Großstadt erfahren war, noch keine Kontakte hatte mehr oder weniger. Und halt der Neue war. Das ist, glaube ich, immer sowas. Entweder man ist direkt drinne mit allen gut oder man hat halt Probleme.
Kein guter Start.
Gepöbel, Angespucke und man wird als Scheißdeutscher, blöde Kartoffel, sowas betitelt. Und das war halt in der ersten Klasse beispielsweise schon. Das prägt einen ja auch.
Und ganz wichtig zur Einordnung an alle, die jetzt denken, wir wollen den Max hier als Opfer darstellen und damit rechtfertigen, dass er Nazi geworden ist, der Arme, dem ist nicht so und das will er auch selbst nicht.
Ich will mich nicht als Opfer für irgendwas sehen.
Dass er richtig Scheiße gebaut hat, sich menschenverachtend verhalten und diverse Gesetze gebrochen hat, das ist gesellschaftlich und moralisch zu verurteilen. Eine Staatsanwaltschaft hat ja auch gegen ihn ermittelt, warum genau, dazu später mehr. Uns geht es darum zu verstehen, warum er so abgerutscht ist, wie er so krude Nazi-Gedanken entwickeln konnte. Das alles mit dem Ziel, und das ist ja auch der wichtigste Grund, warum Max überhaupt mit uns redet, dass das andere vorher durchschauen und nicht so abrutschen wie er. Das nur zwischendurch. Zurück in die Grundschule. Max ist plötzlich also nicht mehr in der gemütlichen Kleinstadt. Sein Leben erlebt er jetzt viel rougher.
Bin dann in eine ganz andere Welt geraten. Alles Hochhäuser um mich rum. Ganz andere Menschen, ganz andere Atmosphäre. Auch damals schon sehr viel Gewalt, obwohl ich ja noch sehr jung war.
Und das wird mit der Zeit ein grundsätzliches Problem.
Der Unterricht selbst hat mir Spaß gemacht, aber alles drumherum war halt scheiße. Und dadurch ging halt auch der Spaß am Unterricht verloren. Ich wollte auch nicht mehr zur Schule gehen, wirklich.
Was, so beschreibt er es, an Erlebnissen wie diesem liegt, da ist Max in der dritten Klasse.
Das waren 3 Schüler, die mich da attackiert haben. Da waren 2, die mich festgehalten haben, jeweils an einem Arm. Und der dritte hat versucht, auf mich einzutreten. Mein Glück war zu der Zeit, dass ich auch ein bisschen Judo gemacht habe, zumindest. Man weiß, wie kann ich zumindest hebeln, sehr gut. Und das habe ich dann genutzt, dass ich wenig getroffen wurde. Es gab auch Schlägereien auf dem Heimweg, mehr oder weniger, wo dann 5 Leute dazu kamen. Ich war mit einem Freund unterwegs, zumindest dachte ich das. Und dann hat er gleich mitgemacht, weil er wollte ja auch einer der Coolen sein. Und dann wurde ich, weil ich mich gewehrt habe mit Schlägen gegen dieses Geschubse, wurde ich am nächsten Tag dann von meiner Klassenlehrerin angesprochen und wurde dann auch quasi als der Täter dargestellt, weil wir wurden alle zusammen in einen Raum gesetzt mit dieser Lehrerin und dann konnten die erstmal ihre Sicht der ganzen Geschichte erzählen, konnten sich halt dadurch, dass man immer mitbekommen hat, was hat denn jetzt der andere gesagt, schön absprechen. Und ich war halt als Einziger alleine da gesessen und war dann quasi das Arsch der Geschichte.
Aber ganz allein ist er nicht.
Ich hatte zum Glück einen Freund wirklich, mit dem ich gut war.
Ein Deutscher.
Der mir dann auch öfter geholfen hat, wenn es in der Schule zur Ausschreitung kam. Sobald er was mitbekommen hat, ist er dazwischen gegangen. Er hatte Thai-Box-Erfahrung, damals schon. Und ja, er hat mir dann das eine oder andere Mal auch den Arsch gerettet.
Das Problem, so beschreibt es mir Max, für ihn entwickelt sich ganz langsam ein gefährliches und stumpfes Gefühl. So eine Art Wir gegen die.
Ja, immer diese Ausländer, die den Deutschen angreifen. Das war dann immer so, naja, von Deutschen bist du sowas nicht gewohnt. Hast ja diesen einen Freund, der dir auch hilft. Das war eine gute Vorlage für meine Bekanntschaft dann später, mit der man arbeiten konnte, kann man sagen, um die Gedanken weiter keimen zu lassen, um Samen zu setzen, die keimen konnten.
Und wir reden hier immer noch von der Grundschule. Max geht dann erstmal aufs Gymnasium und hat die Hoffnung, dass der Schulalltag für ihn jetzt besser wird.
Vielleicht komme ich in eine Schule, die ganz anders ist. Ich meine, ein Gymnasium ist jetzt was ganz anderes als eine Grundschule in, man kann sagen, einem Brennpunkt.
Das ist auch so. Es gibt jetzt aber neue Probleme.
Da war es dann eher so, dass man mehr so von Deutschen auch geärgert wurde, viel, weil man wenig Geld hatte. Das war so der erste Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, wir haben nicht viel Geld, wir kommen zwar gut zurecht für das, was wir gewohnt sind, aber es gibt Menschen, die haben sehr viel mehr, deutlich einiges mehr, wo dann halt so Sätze fielen wie, ah ja, guck mal, ich habe mir jetzt das und das geholt, die neue Uhr und das, ah, was erzähle ich dir das überhaupt, du kannst da ja nicht mal von träumen, wo dann halt diese Schlucht des Geldes extrem war.
Max wechselt dann auf die Realschule. Die Entscheidung, aufs Gymnasium zu gehen, hält er im Nachhinein für einen Fehler.
Ich habe mich auch ein bisschen gedrängt gefühlt, muss ich sagen, von meinen Eltern. Und von dieser Empfehlung selbst auch.
Er ist zunehmend dagegen.
Ich habe schon immer von Lehrern, von Familie, von Freunden meiner Eltern gesagt bekommen, hock dich mehr auf den Arsch, mach noch mehr, als du eh schon machst. Und wenn man das immer gesagt bekommt, so mach doch was, dann bildet sich irgendwann so dieses Nein, ich will nicht. Dieses Ich will nicht denken einfach.
Gegen die Eltern, gegen die Lehrerinnen und Lehrer, gegen seine Mitschülerinnen und Mitschüler.
Wenn dich alle als den armen Assi sehen, dann verhalte ich auch so. Wenn dich alle so sehen, warum willst du dich noch dagegen wehren? Sei doch einfach dieser Assi.
Kapitel 4. Die Szene.
Max swiped auf seinem Handy durch Fotos von früher.
Ich kann dir mal ein Bild zeigen, wie ich damals aussah, weil das ist auch sehr interessant.
Früher, das ist gut 3 Jahre her.
Ich hatte damals total gefärbte Haare, zu der Zeit sehr viel Punkrock und Pop-Punk, aber auch normalen Rock und sowas gehört. Nee, nichts Rechtes.
Und ein paar Fotos weiter.
Hier nochmal frontal, der Hitlergruß. Natürlich sehr beliebte Pose.
Max hat sich da schon längst eine Glatze rasiert.
Und mir eine Bomberjacke besorgt, sowas. Es war auch immer so quasi der Leitspruch, die Glatzen im Rücken und der Typ mit den Haaren, der redet. Es war auch der Grund, warum Schmitty zum Beispiel nie eine Glatze hatte.
Hosen und die Ärzte hören und ein paar Monate später die Haare abschneiden und mit Bomberjacke nach Hause kommen. Was ist da passiert? Die entscheidende Rolle, so erzählt es mir Max, hat der Typ mit den Haaren, von dem er gerade schon gesprochen hat. Wir nennen ihn Andreas Schmidt. Max lernt ihn auf einer Party kennen, hat aber schon vorher viel von ihm gehört.
Hab mich rausgeschlichen daheim und weil ich gehört habe, dieser Andreas Schmidt sei auch da und ich habe so gedacht, ah komm, schau ich mir den Typen mal an, weil einerseits soll es ein total netter Kerl sein, total sympathisch. Andererseits hört man aber von den gleichen Leuten wieder, dass er total durchgeknallt ist und total gewaltbereit.
Diesen Typen findet Max interessant. Er spricht mit ihm, beide haben auch sofort eine Ebene, eine wichtige Gemeinsamkeit, denn Max und er sind Fans von Rockmusik.
Und dann hatten wir da schon mal ein Thema, worüber wir uns unterhalten konnten. Dann hat er gemeint, du, was hältst du eigentlich von dem und dem Lied, hat mir dann halt so langsam Sachen von Lunikow oder sonstigem gezeigt.
Die Lunikow-Verschwörung. Die Lunikow-Verschwörung ist eine Rechtsrockband aus Berlin. Ihre Alben sind teilweise auf dem Index und heißen Freiheit statt BRD oder Heilfroh.
Die beiden treffen sich jetzt regelmäßig, aber Max scheint eher ein Fanboy als Freund auf Augenhöhe zu sein.
Ich war von seiner Person quasi so fasziniert. Und dann haben wir anfangs erstmal nur Rock und Metal gehört. Eskimo Callboy, The Cranberries beispielsweise haben wir auch mitunter gehört, obwohl die ja auch recht links sind, sowas. Und mitunter hat er dann halt Musik angemacht, wo dann zwischendrin auch rechtere Sachen mit drin waren. Hat mir halt nicht direkt diese extremen Sachen gezeigt. Und dann hat man gedacht, ja okay, die Texte sind noch irgendwo vertretbar und dann hört man sie immer wieder und immer wieder, weil die Musik an sich halt so gut ist. Das beeinflusst einen schon, wenn andauernd so Sätze durch den Kopf gehen wie Deutschland, Deutschland, oh, wie wirst du misshandelt, sowas in die Richtung. Wenn sich halt diese Bilder im Kopf immer wieder spiegeln, immer wieder und immer wieder wiederholt werden, dann festigt sich das Ganze. Musik ist ein extremes Mittel, um Menschen zu beeinflussen.
Es wäre aber viel zu einfach, alles auf die Musik und einen charismatischen Liedertypen zu schieben. Max hatte und hat teilweise auch heute noch erzkonservative Ansichten.
Dass sich Menschen, die aus anderen Ländern hierher kommen, nun mal an unsere Kultur anpassen müssen. Weil sie kommen hierher, wollen hier leben, dann sollen sie sich doch bitte auch an unsere Kultur anpassen, dass ein gutes Allgemeinleben halt zum Beispiel machbar ist.
Max' Leben verändert sich. Er hängt jetzt nicht nur mit seinem neuen Kumpel Schmidt rum, da sind auch viele andere neue Kameraden dabei.
Ich habe so gut wie jeden anderen Kontakt abgebrochen, weil ich fand ihn faszinierend. Ich fand die anderen auch total nett und waren dann immer so eine eingeschworene Gruppe quasi aus Jungs aus der Nachbarschaft dort. Ja, viel zu lachen, viel zu quatschen. Und das hat halt auch dazu geführt, dass man viel Zeit miteinander verbracht hat und halt auch viel miteinander geredet hat.
Auch immer dabei ist Alkohol.
Wir haben zu zweit meistens eine Palette Dosenbier vernichtet an einem Tag.
Die Distanz zu den paar bisherigen Freunden wird größer, auch weil sie sich von Max entfernen, auch weil sie Angst vor ihm haben.
Der war Türke. Irgendwann kommt raus, dass ich mit Schmidt abhänge. Und ab dem Moment hat dieser Typ, sobald ich ihn auch nur ein bisschen länger angeschaut habe, sich klein gemacht, ist sogar teilweise von mir abgehauen. Man hat es sehr gemerkt und dann hat man angefangen, ihn zu triezen, weil wenn Leute Angst vor einem haben, dann triezt man sie ja. Das war so diese Einstellung. Wenn er irgendwie was gesagt hat, du Türke brauchst gar nichts sagen, pass auf, ich ruf gleich Schmidt an, dann marschieren wir bei dir ein oder sowas. Das fand ich in dem Moment dann als total cool, aber im Nachhinein ist das totaler Schwachsinn. Dieses Überlegenheitsgefühl, vor allem nachdem man jahrelang unterlegen war, Macht fühlt sich nun mal gut an.
Und Max Eltern? Ohnmächtig.
Ich weiß noch aus dieser Zeit, dass meine Eltern zwar nicht gewollt haben, dass ich irgendwie Kontakt dahin habe, aber halt auch gesagt haben, wir können es dir ja nicht verbieten, weil am Ende sagst du, du gehst da und dahin und bist trotzdem bei denen. Und dann ist es uns lieber, wir wissen, wo du bist, als dass da irgendwie...
Max stockt, was da irgendwie... Ja, was passierte denn da irgendwie?
Das war anfangs tatsächlich gar nicht so offensichtlich für mich, dass es so extrem werden wird, dass auch die Sachen so schwachsinnig sind eigentlich. Wir haben uns getroffen, entweder nach der Schule oder wir haben Schule geschwänzt, bei ihm Frühshoppen gemacht, waren dann morgens schon unterwegs, waren dann besoffen kurz daheim, haben was zu Mittag gegessen, haben halt sehr viel Musik über Boxen gehört, irgendwann auch extreme Sachen, die auch auf dem Index stehen, gequatscht, haben Musik gehört, gesoffen, ja, was man so macht.
Vormittags saufen, mit den Jungs abhängen und so, das war noch harmlos, da hat er noch gelacht. Dann geht er mit der Stimme aber immer weiter runter. Und irgendwann wird's immer ernster, immer wahnsinniger, immer gewalttätiger.
Es war viel eher so, dass zum einen in der Musik irgendwann auch viel Gewalt vorkam, auch viel über Terrorismus verherrlicht wurde. Man wollte gar nicht erst hinterfragen, weil man wollte ja in dieser Gruppe sein, man wollte ja Freunde haben, mit denen man sich jeden Tag treffen kann, mit denen man auch mal Scheiße bauen kann und sowas. So Täter wie in Halle und in Hanau haben uns definitiv gepusht, die haben uns Auftrieb gegeben. Sowas zu sehen, das war dann nochmal so ein extra Kick von, wir sind nicht die Einzigen. Und meistens dann auch gesoffen, Party gemacht dann meistens noch, uns drüber lustig gemacht, auch zum Beispiel über den Lübcke.
Walter Lübcke war Regierungspräsident in Kassel. Am 1. Juni 2019 wurde er auf der Terrasse seines Hauses erschossen. Wegen seiner offenen Haltung gegenüber Geflüchteten wurde er immer wieder von Rechtsextremisten im Netz attackiert. Lübkes Mörder Stefan E. ist der rechten Szene zuzuordnen.
Als der erschossen wurde, man wollte sagen, ey, Leute, wacht auf, was euch die Massenmedien erzählen, das ist Schwachsinn, ihr werdet manipuliert. Das war so unsere Einstellung. Dabei waren wir am Ende die Manipulierten. Man ist ja sowieso unterwegs und dann überlegt man sich halt im Suff irgendwann was. Was könnte man machen? Und dann wird darüber diskutiert, wie macht man es am besten, wann macht man es am besten, mit welchen Mitteln macht man es am besten. Das sollte so weit eskalieren, dass wir, wenn wir ein bisschen Geld zusammengespart haben, einen Bauernhof oder ähnliches aufbauen, dass wenn wir irgendwann sagen, okay, wir sehen keine andere Möglichkeit mehr als den Terror, dann machen wir Terror und haben einen Unterschlupf, den man auch am Ende verteidigen kann. Wir hatten wirklich auch diesen Gedanken, wir fangen erstmal mit Terror auf Objekte an, Denkmäler hochjagen oder sonst was, einfach mit dem Fahrrad vorbei, eine Bombe ablegen, wegfahren, anrufen, boom. Wenn halt Menschen zu Schaden kommen, dann ist das so. Aber dann ist das einkalkuliert in dem Moment.
Wie weit?
Bis zum Mord. So weit wär's gegangen.
Wie denkst du heute drüber?
Heute denke ich, es war total bescheuert. Es war einfach beschämend.
In einem anderen Gespräch ein paar Monate danach sagt mir Max das.
Schließlich hat man auch immer gesagt, wenn es irgendwann soweit sein sollte, dann töte ich für die Bewegung und weiß der Geier was. Aber ich glaube, so wirklich realisiert, was man da sagt, zumindest bei mir war das, glaube ich, nicht so ganz der Fall. Also klar, ich war mir bewusst, was ich sage, aber es war nicht real da.
Aber mindestens einmal wurde alles ziemlich real.
Kapitel 5. Die Jagd.
Die Gruppe hat eine Tat begangen, die für Max viel verändert. Es fängt an, wie so oft.
Da sind wir besoffen unterwegs gewesen.
Ein Schwarzer kommt zufällig vorbei, die Gruppe verfolgt ihn. Ich gehe mit Max dahin, wo es passiert ist.
Und da vorne hat man dann ungefähr in den Fingern zuerst einmal.
Die Staatsanwaltschaft spricht später von Beleidigungen und Schlägen. Und dabei bleibt's nicht.
Da kam es dann dazu, dass jemand eine Stichwaffe ausgepackt hat und noch einen Schlagstock.
Was nicht jedem in der Gruppe passt.
Weil einige von uns noch so klar im Kopf waren tatsächlich, dass wir dem einen von uns, der Waffen gezogen hatte, davon abhalten konnten, diese zu nutzen. Ansonsten eskaliert das hier komplett.
Passanten sehen das, holen die Polizei. Die Gruppe rennt weg, trennt sich.
Dann sind zwei Wegen von hinten und einer von vorne gekommen und ich war eingekesselt.
Der angegriffene Mann hat noch Glück gehabt. Er kann fliehen und Max ist sich sicher.
An anderen Abenden wäre es definitiv dazu gekommen, dass keiner was gesagt hätte, sondern dass das dann zum Einsatz gekommen wäre. Sei es, dass eine Woche vorher erst wieder in den Medien was war, weil jemand mit einem Messer durch die Stadt gerannt ist und Unschuldige umgebracht hat oder sonst was. Gerade wenn so etwas kurz vorher passiert war, dann waren wir doch immer sehr gewaltbereit.
Und dann?
Ja, dann lag ich ein paar Nächte wach in meinem Bett, hab viel drüber nachgedacht und hab dann für mich den Entschluss gefasst. Anders als mit einem kompletten Schnitt komme ich da nicht weg.
Mit Schnitt meint er den Ausstieg aus der Szene.
Kapitel 6. Der Ausstieg.
Das ging mir alles ein bisschen schnell, deshalb nochmal langsam. Warum will Max jetzt raus? Er nennt mir 4 Punkte. Der erste, körperliche Gewalt wurde durch die Jagd auf den Menschen plötzlich echt.
Weil davor war das ja alles nur größtenteils Theorie. Als es dann soweit war, habe ich gemerkt, okay, das ist eigentlich nicht das, was ich für gut halte.
Es waren eben nicht mehr nur im Suff ausgedachte Anschläge, bei denen es ihm, so sagt er, ja auch egal gewesen wäre, ob jemand zu Schaden kommt.
Dass man dann halt so lange drauf tritt, bis halt keiner mehr zuckt. Soweit wäre es gegangen.
Jetzt wurde tatsächlich vor seinen Augen ein Mensch mit einem Messer bedroht. Das mache dann doch nochmal was mit einem, so habe ich Max verstanden. In den Stunden, die wir gesprochen haben, spielt Gewalt immer wieder eine Rolle. Die hat er ja auch schon in der Grundschule erfahren, hat er gesagt. Oft auch psychische Gewalt, Mobbing etc. Er wirkt auf mich aber null wie der Typ, der Gewalt ausüben muss, um sich besser zu fühlen.
Man verteidigt sich, wenn es sein muss, und das letzte Mittel ist, wenn überhaupt, als letzter Ausweg ist die Gewalt. Das war auch das, was mir meine Eltern schon immer so eingeprügelt haben, quasi. Mit Worten.
Der nächste Grund, wenn auch nicht so gewichtig für ihn, die Polizei hat ihn und andere erwischt. Gegen ihn wird jetzt eben auch offiziell ermittelt.
Dass man mit dem Staatsschutz in Kontakt gekommen ist, das war auch jetzt nicht angenehm. Aber es war, was damit hat man gerechnet.
Dann sind da noch die Black Lives Matter Proteste, auch in seiner Stadt. Auch die haben was mit ihm gemacht, haben ihn zum Nachdenken gebracht. Ob das dann alles so richtig ist, was in seiner Nazi-Gruppe so abgeht.
Dass ich irgendwann ein bisschen reflektiert habe, das macht doch alles keinen Sinn. Nur weil jetzt einer eine andere Hautfarbe hat oder so, ist er ja nicht anders.
Der wichtigste Punkt für ihn, und das habe ihn auch schon länger beschäftigt, das sind Gespräche innerhalb der Gruppe und Fragen, die ihm gestellt wurden.
Wenn es jetzt zu einem Krieg zwischen den Nationalsozialisten und den Linksextremisten kommt und dein Bruder wird zu denen überlaufen, würdest du ihn erschießen? Und das war eine Frage, wo ich dann gemerkt habe, okay, nein. Das war so das, was mich am meisten quasi aus dieser Szene rauskatapultiert hat.
Und wenn man aussteigen will, meint Max,
muss man das direkt machen, glaube ich. Ansonsten hat man da keine Chance.
Ich bin in Stuttgart und ich klingel. Landeskriminalamt steht an der Tür, Konex auf mehreren Klingelschildern.
Hallo Frau Fiebig, hier ist Nils Danz. Ich bin da.
Verena Fiebig und ihre Kolleginnen und Kollegen helfen Menschen, aus extremistischen Szenen rauszukommen.
Sieben. Hallo, guten Tag.
Nicht nur Neonazis, es geht auch um Linksextremismus oder Islamismus. Denn die Motive abzurutschen, egal in welche Szene, sind oft ähnlich.
Die Suche nach Sinn, Identität, nach Zusammenhalt, dann bieten das letztendlich alle extremistische Phänomene und Ideologien und auch Gruppierungen an, egal aus welchem Bereich. Diese Bedürfnisse, die werden quasi von allen extremistischen Gruppierungen aufgegriffen und die machen sich hier natürlich dann auch attraktiv.
Beim Ausstieg müsse man immer schauen, was im Einzelfall am besten ist, sagt die Expertin. Grundsätzlich sei es aber eine gute Idee, nicht anzukündigen, dass man aussteigen will.
Das an sich nicht jetzt über zum Beispiel Social-Media-Kanäle oder so groß publik zu machen, weil das natürlich schon auf eine gewisse Reaktion aus der Gesellschaft auch stößt, ne? Und dann kann man natürlich durchaus auch Probleme bekommen mit Jobsuche, mit Wohnungssuche und so weiter.
Was Max gemacht hat, ist sozusagen die radikale Variante von dem, was die Expertin einen stillen Ausstieg nennt. Er hat ja von heute auf morgen alle Kontakte gekappt.
Alle Nummern gelöscht, Nummern blockiert, alles und jeden auf Instagram deabonniert, Brücken abgebrochen.
Bei Liebesbeziehungen würde man wohl Ghosting dazu sagen. Das geht aber auch alles eine Nummer softer, sagt die Expertin. Und sie hat einen konkreten Tipp.
Sich einfach Stück für Stück aus der Szene zurückzuziehen, also Stück für Stück einfach weniger oft zu bestimmten Treffen zu gehen beispielsweise. Und wenn dann eben Nachfragen von den Kameraden kommen, na, wo bleibst denn du, warum bist denn du nicht mehr dabei, dann eben nicht den Ausstieg als Grund zu nennen, sondern beispielsweise, ja, bei der Arbeit ist gerade furchtbar viel los oder ich habe ein neues Hobby, ich habe einen neuen Sport angefangen und der nimmt gerade sehr viel Zeit in Anspruch. Da also eher andere Gründe für zu nennen und dann einfach den Kontakt immer weiter abzubrechen und irgendwann einfach nicht mehr hinzugehen.
Max hat für sich entschieden, dass er keine Hilfe, keine Beratung braucht, um auszusteigen.
Weil ich für mich entschlossen habe, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Und trotzdem würde ich ja noch die Zeit und die Kraft anderer Menschen in Anspruch nehmen, die mir quasi dabei helfen wollen, zu verstehen, warum ich raus möchte. Aber ich habe ja verstanden, warum ich raus möchte.
Das muss jeder und jede auch für sich selbst entscheiden, sagt die Beraterin. Aber
in jedem Fall kann eine Ausstiegsberatung beim Ausstieg unterstützen. Ein Ausstiegsprozess kann ja auch sehr individuell gestaltet und sehr flexibel gestaltet werden. Also Personen, die da sagen, sie kommen eigentlich alleine zurecht und kriegen das schon alleine gehandelt, da kann man da ja zum Beispiel die Abstände von den Treffen einfach ein bisschen größer definieren und sagen, man trifft sich jetzt nur einmal im Monat. Man hat einfach jemanden an der Hand. Das heißt aber auf der anderen Seite natürlich nicht, dass es nicht Personen gibt, die das ganz alleine schaffen.
Kurz nach Max' Kontaktabbruch war das aber eine harte Zeit für ihn. Die wussten ja, wo er wohnt.
Ich bin auch einige Monate quasi nicht mehr rausgegangen. Meine Eltern haben das quasi dann auch mitbekommen, dass ich da den Kontakt komplett abgebrochen habe. Das haben sie auch sehr begrüßt.
Der Anführer der Truppe hat auch mal bei Max zu Hause geklingelt.
Wo meine Eltern dann gemeint haben, der ist nicht da. Und mir dann auch Bescheid gegeben haben, dass sie da waren. Und ja, da bin ich auch wirklich Wochen, Monate lang ungerne vor die Tür, wenn möglich gar nicht. Hat mich auch danach noch sehr viel von meinen Eltern einfach fahren lassen.
Und Max hat auch schon einen Mitläufer auf der Straße gesehen.
Da habe ich auch immer geguckt, dass ich Abstand halt. Ich habe auch immer die nächstbeste Bahn irgendwie genommen oder bin an der nächsten Haltestelle direkt rausgesprungen.
Hast du Angst?
Oder dass irgendwie mal ein Stein durchs Fenster fliegt, sonst irgendwas.
Seine Eltern haben ihn immer wieder gefahren und geschützt. Sie haben den Ausstieg also ziemlich erleichtert. So ganz alleine war er also doch nicht. Die Eltern von Max, das hat er ja vorhin schon erzählt, die waren ziemlich ohnmächtig, als er in die Szene abgerutscht ist. Es habe zwar schon auch davor immer mal wieder gekracht innerhalb der Familie, so wie in wahrscheinlich jeder Familie, aber insgesamt war das Verhältnis zwischen Max und seiner Familie immer ganz gut.
Man kann schon sagen, ich hatte eine schöne Kindheit von meinen Eltern aus, einen behüteten Haushalt. Auch wenn man im Nachhinein merkt, da war nie so irgendwie viel Geld da. Meine Eltern haben sich immer Mühe gegeben.
Was können Eltern also machen, wenn sie merken, mein Kind hängt auf einmal mit komischen Leuten ab oder schneidet sich eine Glatze? Das sind offensichtliche Veränderungen. Es gibt aber auch andere Anzeichen, die vielleicht schon früher spürbar sind, sagt Ausstiegsberaterin Verena Fiebig.
Es kann auch sein, dass das Kind versucht, mit den Eltern beispielsweise verstärkt über politische Themen zu diskutieren und auch die Eltern da von den eigenen Ansichten zu überzeugen. Und es kann aber dann auch dazu führen, dass das Kind sich komplett isoliert. Wenn es merkt, ich komme da mit meinen Diskussionen nicht weiter, die Eltern lassen sich quasi nicht missionieren oder nicht überzeugen von meinen Ansichten. Das ist ein zentraler Punkt, worauf letztendlich auch die Rekrutierungsbemühungen abzielen. Die wollen natürlich die Person, das Kind, den Jugendlichen, die Jugendliche dann isolieren, weil dann haben sie natürlich noch mehr Einflussmöglichkeiten und sind dann Brücken erstmal abgebrochen zum alten sozialen Umfeld. Dann ist natürlich auch ein Zurückziehen aus der Szene sehr, sehr viel schwieriger.
Deshalb sollten Eltern versuchen, möglichst irgendwie Kontakt zu halten. Das ist der erste von zwei konkreten Tipps, wenn das Kind droht, abzurutschen.
Man kann sagen, ich bin mit deinen Ansichten, mit deinem Verhalten überhaupt nicht einverstanden, aber ich bin immer da als Gesprächspartner und als Ansprechpartner. Also Du kannst dich jederzeit bei mir melden. Und der zweite Tipp ist natürlich, es gar nicht so weit kommen zu lassen, sich vorher bei uns zu melden. Genau dafür sind wir nämlich da. Genau dafür sind wir eine Beratungsstelle, die da weiterhilft.
Bei Max scheint der Ausstieg jetzt rund 2 Jahre später funktioniert zu haben.
Ich habe keinerlei Kontakt mehr mit denen, Gott sei Dank.
Kapitel 7: Die Zukunft.
Ich habe Max in den letzten 12 Monaten 6-mal getroffen. Zwischendurch haben wir auch immer mal wieder geschrieben und insgesamt knapp 5 Stunden an Gesprächen miteinander aufgezeichnet. Max, willkommen zurück. Wie geht's denn?
Ja, soweit so gut, es muss, ne? Bei dir?
Er hat mir sein Leben erzählt. Es ging aber auch darum, wie er nach seiner Nazi-Zeit klarkommt, wie es für ihn weitergeht, was so ein Nazi-Absturz für Konsequenzen für sein Leben danach hat. Da war er circa 1,5 Jahre raus aus der Szene. Wir sprechen über den Prozess, der nach der Jagd verhandelt wurde.
Dass ich gesagt bekommen habe, wir lassen die Anklage gegen dich fallen, weil wir eben gesehen haben, du bist nicht mehr in diesen Kreisen drin. Allerdings mit den Auflagen, dass ich einige Gespräche mit der Jugendgerichtshilfe führen muss und eine Geldstrafe zahlen musste.
Wie viel Geld ist das?
Knapp über 1.000 Euro.
Viel Geld für dich?
Ja, schon.
Auch Ex-Kumpels seiner Nazi-Gruppe hat er vor Gericht wiedergesehen. Wie war das?
Es war unangenehm, definitiv.
Mehr will er dazu nicht sagen, aber mit Ausnahmen der Besuche bei ihm zu Hause lassen sie ihn in Ruhe.
Das, was quasi meine Befürchtung war anfangs. Genau, aber das ist zum Glück nicht eingetroffen. Weshalb, warum, wie auch immer, kann ich dir nicht sagen. Ich bin bloß froh, dass es einfach nicht so gekommen ist.
Wir reden über seinen Job.
Das ist eine Ausbildung im Einzelhandel. Ich würde sagen, ich habe mein Leben mittlerweile wieder auf der Kette.
Er hat auch zu alten Freunden zurückgefunden oder die zu ihm. Es geht aber auch darum, wie er jetzt mit der Vergangenheit umgeht, wenn er neue Leute kennenlernt.
Es ist nicht so, dass ich auf Menschen zugehe von vornherein und sage, hey, ich bin der und der und ich war mal Nazi. Also das auf keinen Fall. Da denke ich mir, wenn irgendwann genug Vertrauen aufgebaut ist, dass man mal drüber spricht, dann ist das so.
Und wie er zu sich selbst und seiner Vergangenheit steht.
Das ist jetzt kein großes Thema für mich. Ich meine, klar, ich kann es nicht mehr loslösen von mir, aber ich kann mein Bestes tun, um eben nicht mehr zurückzufallen in solche Muster.
Am Anfang habe ich mich gefragt, ob sich Max mit seiner Story vielleicht nur wichtig machen will. Und ich glaube, nein. Ich glaube, dass er mit mir, mit uns gesprochen hat, das war eine Mischung aus schlechtem Gewissen, einer Art Selbsttherapie und das finde ich stark, dem echten Interesse daran, Menschen zu helfen, entweder nicht rechts abzurutschen oder vielleicht auch Menschen zu inspirieren, rauszukommen. Wenn euch das so geht, Tipps und Kontakte zu Ausstiegsberatungen haben wir auf swr3.de. Unser letztes Treffen, das ist erst ein paar Tage her und da erzählt mir Max noch was. Du hast eine Freundin?
Ja, Freundin direkt würde ich nicht sagen, aber...
Auf dem Weg?
Genau.
Und wo kommt sie her?
Aus Lateinamerika.
Noch mehr Podcasts von SWR3 findest du auf swr3.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.